So, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe für die heutige Sitzung ein Motto aus An Essay Concerning Human Understanding von Locke genommen, wo er hervorhebt, dass das Denken nur denken kann, wenn es etwas über die Sinne gekriegt hat. Also das schließt ein bisschen an bei dem, was wir in der letzten Sitzung gesehen haben. Ich habe das aber als Motto genommen, weil wir heute über die Prinzipien der Erkenntnis sprechen. Und bei den Prinzipien könnte man sich abfragen, ob die Sache nicht eigentlich etwas ein bisschen komplizierter ist. Also wo kommen eigentlich die Prinzipien des Denkens her? Kommen die auch über die Sinne? Also Aristoteles wird sagen, ja. Ich habe also dieses Motto von Locke genommen, dass Sie ein bisschen so die Positionen innerhalb der Geschichte der Philosophie sehen können. In diesem Punkt gehen also Aristoteles und Locke in eine Richtung. Nun, was Locke da sagt, ist auch die Position von Aristoteles, der in De Anima im dritten Buch, achtes Kapitel, sagt das, um zu denken, und er verwendet da das Verb Theorein, dass da also der Mensch immer ein Bild braucht, ein Phantasma. Und dieses Bild wird ja also gestaltet auf der Grundlage dessen, was der Mensch aus seinen Sinnen also kriegt. Nun, Locke, jetzt wieder zurück zu Locke, der richtet sich in seinen Essay Concerning Human Understanding vor allem gegen Descartes, der in seinen Schriften, wie auch in den Regulae, das ist, was wir ja letzte Sitzung gesehen haben, sagt, dass der Mensch eingeborene sogenannte Semina hat, also Samenkörner, woraus Erkenntnis hervorkommen kann. Das sagt er zum Beispiel in der vierten Regel. Er sagt dann an anderer Stelle auch noch, ja, es geht nicht nur um also Erkenntnisinhalte, sondern auch um die Regeln, mit denen diese Inhalte verbunden werden. Und was Descartes hier sagt, ist eine ganz alte Tradition. Dieser Begriff von Semina, die also mit dem Geiste mitgemacht wurde, von dem Kreator, das findet man zum Beispiel bei Augustin, aber auch bei Seneca. Nun, was ich Ihnen also nahelegen möchte, ist, also dass Sie verstehen, dass wenn man davon ausgeht, dass in der Tat im Denken solche Semina bestehen, das heißt quasi schon inhaltliche Erkenntnis, dass es dann möglich ist, dass der Mensch empirische Erkenntnis kriegt durch eine Reflexion über das Denken allein. Weil diese Semina betreffen also Erkenntnis von Gegenständen außerhalb des Denkens. Diese Semina sind ja nicht nur das, was eigentlich das Denken selbst ist, sondern das sind quasi die Prinzipien, mit denen Sie beurteilen, hey, das ist in der Tat ein Pferd oder das ist in der Tat ein Mensch. Ja? Nun, wenn Sie geboren werden mit solchen Semina, wie auch mit den Regeln, um diese zu verbinden, heißt das, dass Sie also Kenntnis der Außenwelt haben können durch eine Reflexion über das Denken allein. Nun, das ist eine Tradition, die man zum Beispiel im deutschen Idealismus findet. Das heißt, man hat quasi a priori empirische Erkenntnis. Wie er gesagt, Aristoteles ist nicht dieser Meinung und Aristoteles kritisiert in dieser Hinsicht Platon. Also man könnte, wenn man das mal so über den Daumen pfeilen will, sagen, wie Platon zu Aristoteles, so Descartes zu Locke. Nun, wie das immer so ist, so ganz einfach ist es dann doch wieder nicht, weil in demselben Buch De Anima, wo Aristoteles sagt, dass also der Mensch ja nur denken kann, wenn er sich auf solche Bilder richtet, da sagt Aristoteles im fünften Kapitel des dritten Buches, dass um tatsächlich erkennen zu können, der Mensch ein aktives Kennprinzip braucht. Jetzt wird die Sache ein ganz klein bisschen kompliziert. Ich muss jetzt eine Fußnote machen. Also in diesem fünften Kapitel, das übrigens ein ganz kurzes Kapitel ist, ein sehr enigmatisches Kapitel, das aber einen ganz großen Einfluss gehabt hat in die Geschichte der Philosophie. Und Sie wissen, drittes Buch der Anima geht ja über die Seele und eine der Aktivitäten der menschlichen Seele ist ja das Denken. Und Aristoteles analysiert also im dritten Buch Denken. Und dann stellt er auch fest, wo es um unsere intellektuelle Erkenntnis geht. Also er fragt, wie muss man das eigentlich erklären? Und dann fängt er mit einer Grundregel an. Er sagt, es ist in der Wirklichkeit überall so, dass du ein aktives und ein passives Prinzip hast. Und so, also wenn etwas hervorgebracht wird, musst du ein aktives Prinzip haben, das quasi diese Aktivität hervorbringt, und ein passives Prinzip, das dieses Hervorbringen erleidet, wo eigentlich dieses Hervorbringen stattfindet. Ja, wie wenn du einen Stempel auf ein Papier setzt, hast du ein aktives Prinzip, das ist quasi die Hand mit dem Stempel, die dann diesen Stempel auf dem Papier setzt und das Papier erleidet diese Aktion. Das Papier trägt quasi diese Aktion. Und so sagt Aristoteles, auch bei dem Erkennen müssen wir eigentlich also davon ausgehen, dass es auch solche zwei Prinzipien gibt. Also ein Prinzip, das diese Erkenntnisakt quasi bewirkt, und er vergleicht dieses mit dem Licht. Genauso wie das Licht also die Farben sichtbar macht, so macht auch dieses aktive Prinzip der Erkenntnisinhalt einer Sache sichtbar. Und dieses Prinzip wird in der Tradition Intellectus Agens genannt, also das, der tätige Intellekt. Aristoteles selbst spricht von Aition, also Ursache, kai poietikon, also eine Ursache und etwas, das etwas hervorbringt. Nun, ich hatte Ihnen gesagt, die Sache ist ein bisschen kompliziert, weil Aristoteles wirklich nur ganz wenig dazu sagt. Aber das, wenn Sie jetzt versuchen, das, was er sagt, also klar vor Auge zu kriegen, könnte man sagen, eins, man hat also dieses aktive Prinzip, das ist das, was quasi die Erkenntnis bewirkt. Und man hat ein passives Prinzip, das ist das, wo diese Erkenntnis letztendlich stattfindet. Und dazwischen sind diese Bilder, die von diesem aktiven Erkenntnisprinzip quasi beleuchtet werden und so in dem, was Aristoteles dann nennt, möglichen Intellekt aufleuchten. Sie können das verglichen mit so ein, ja jetzt ein Beamer geht es nicht mehr so gut, aber gesetzlich hätte diese Vorlesung vor 20 Jahren gehalten, dann hätte ich auf einen Diaprojektor verweisen können, wo sie also eine Lampe habe und diese Lampe hat weißes Licht. Aber wenn ich jetzt so ein Dia vor diese Lampe halte und das Licht von der Lampe auf eine Wand projiziere, dann leuchtet quasi die Information, die auf dieses Diapositiv steht, auf und zeigt sich auf diese Leinwand. Nun, die Leinwand wäre zu vergleichen mit dem möglichen Intellekt, dort, wo die Erkenntnis tatsächlich stattfindet. Ja, wie auch, wenn Sie eine Dia-Veranstaltung sich anschauen, dann schauen Sie nicht in den Projektor, sondern auf die Wand. Nun, wenn keine Slides, keine Diapositiven in dem Projektor sind, dann sehen Sie zwar was, aber eigentlich sehen Sie nichts. Sie sehen nur, dass etwas gesehen werden kann, aber Sie sehen weiter nichts. Also Sie brauchen auch diese Slides. Nun, gibt es, wo Aristoteles über dieses aktive Prinzip gibt, einen kleinen Zusatz, der also für sehr viel Stoff in der Philosophiegeschichte geführt hat, Stoff zur Deliberation. Weil Aristoteles sagt so, dass dieses aktive Prinzip ja immer aktiv sein muss. Dass es also immer erkennt. Und dann kriegt man natürlich die Frage, ja, was erkennt dieses Prinzip eigentlich? Ja, insofern ist diese Analogie mit der Lampe nicht ganz schlecht, weil das weiße Licht ja letztendlich alle möglichen Farben in sich schließt. Und das muss, diese Farben müssen nur ausgesiebt werden. Und das tut eigentlich dieses Diapositiv, das hält ja gewisse Farben zurück. Nun, wenn jetzt dieses aktive Intellekt alles erkennt, dann hat man eigentlich ein Erkennen, das auf eine ganz andere Art und Weise kennt als den Menschen. Weil dieses aktive Prinzip kennt ja immer. Das heißt, das holt seine Information nicht aus den Sinnen. Nun müssen Sie aufpassen, was genau dieses aktive Prinzip ist. Darüber ist sehr viel spekuliert worden. Also einigen sagen, nach Aristoteles ist das eigentlich der Nuss, den er auch im 12. Buch der Metaphysik beschreibt. Also eigentlich der unbewegte Beweger, Gott. Andere sagen, nein, das ist eigentlich ein Prinzip, das in dem Menschen selbst sitzt. Nun, wie dem auch sei, wenn Sie jetzt in der Rezeptionsgeschichte schauen, dann sehen Sie, dass diese Theorie von Aristoteles mit dem aktiven Intellekt, dass er vor allem am Anfang der Aristoteles-Rezeption vermischt wurde mit was man bei Augustin finden kann. Und Augustin ist der Meinung, dass der Mensch in der Tat also gewisse innere, also mit dem Geist mitgeborene innere Erkenntnisse hat, die quasi die Prinzipien sind der Erkenntnis, die er über die Sinne erwirbt. Das ist nämlich das, was du brauchst, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, um ein Urteil über das, was du mit den Sinnen wahrnimmst, bilden zu können. Und ich schneide das jetzt also an, weil wir über Prinzipien sprechen würden. Nun, der Augustin nennt, der spricht natürlich nicht von Intellectus Agens, aber der sagt, in der menschlichen Seele gibt es ein gewisses Etwas und dann, das nennt er Abditum Mentis, was man übersetzen könnte mit Versteck der Seele. Und in diesem Versteck der Seele, Schatzkammer könnte man sagen, da sitzt eigentlich alles, was der Mensch erkennen kann. Und das tatsächliche Erkennen ist eigentlich das Ausfließen aus dieser Schatzkammer. Nun, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass am Anfang der Aristoteles-Rezeption, und da sind wir am Ende des 12., am Anfang des 13. Jahrhunderts, dass diese Theorie von Aristoteles vermischt wurde mit Augustin, weil man am Anfang der Aristoteles-Rezeption ja eigentlich noch gar nicht wusste, was eigentlich die Dynamik des aristotelischen Systems war. Man hatte De Anima als einer der Texte, die am frühesten rezipiert wurde. Also um das genau mit anderen Texten und zum Beispiel die Information aus den zweiten Analytiken gut verbinden zu können, das hatte man noch gar nicht. Und deshalb wurde das ein bisschen vermischt mit Augustin. Und interessant ist festzustellen, dass im Laufe des 13. Jahrhunderts der Augustin immer mehr rausgeschmissen wurde. Weil viele, wie auch zum Beispiel auch Thomas von Aquin, sagte, nein, das hat damit wirklich gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Philosophie. Dennoch gab es einige Denker, die doch diese Verbindung zwischen Aristoteles und Augustin festgehalten haben und sagen, nein, der aktive Intellekt von Aristoteles ist das, was Augustin mit dem Abditum Mentis meint. Und wenn Sie jetzt einige Beispiele haben möchten, ist zum Beispiel Meister Eckhart. Also bei Meister Eckhart finden Sie eine Verbindung zwischen Aristoteles und Augustin. Und ein zweiter Denker, auch ein Dominikaner, auch ein Deutscher, wäre Dietrich von Freiberg, der in demselben Zeit als Eckhart lebte und auch, und ich werde diesen Text gleich mal Ihnen vorstellen, der so Augustin mit Aristoteles verbindet, genau wo es um den Intellectus Agens geht. Aber bevor ich das tue, will ich Ihnen erst noch sagen, weshalb ich das jetzt also erwähne. Eins, weil wir heute ja mal schauen, was Aristoteles über Prinzipien zu sagen hat, also Prinzipien der Beweisführung. Und dann werden wir am Ende unseres Aristoteles-Kapitels auch sehen, da geht es über den Nous und da geht es über das Erkennen der Prinzipien. Und diese Stelle von Aristoteles ist auch ganz, ja, ich wollte jetzt sagen neuplatonisch, aber das heißt so ausgelegt, als ob in der Tat in diesem Nuss schon diese Prinzipien sitzen. Aber wenn Sie den Text jetzt genau lesen, werden Sie sehen, dass das gar nicht der Fall ist. Also eins, damit Sie sehen können, dass die Texte von Aristoteles sicherlich im Laufe der Rezeptionsgeschichte ganz verschiedentlich und manchmal auch abenteuerlich interpretiert wurden, dass Sie also aufpassen, dass wenn Sie mal etwas lesen über Aristoteles, dass Sie dann aufpassen, wo kommt das eigentlich her? Ja? Und zweitens, das ist eigentlich vielleicht der meist immediate Grund, weshalb ich das jetzt vorstelle, weil ja im nächsten Forschungskolloquium am Samstag, ich werde das noch an der Wand projizieren, Professor Speer aus Köln genau über dieses Abditumentis einen Vortrag halten wird. Und da geht es genau über die Geschichte dieses Begriffes von Augustin bis Meister Eckhart. Und dann werden wir mittags auch eine der Predigten von Meister Eckhart lesen. Ich sage das, damit Sie ein bisschen lernen, um Sie die verschiedenen Dinge miteinander zu verbinden. Warte, jetzt muss ich mein... Der Dietrich von Freiberg ist ein Philosoph, der ja nicht so bekannt ist, aber wie gesagt, das ist so Ende des 13. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Philosoph aus verschiedenen Gründen. Eins, weil er sehr in der Nähe von Meister Eckhart gebracht wird, von der Forschung. Obwohl, wenn Sie die beide lesen, sind das komplett verschiedene Welten. Weil der Dietrich von Freiberg stark in der Tradition von Aristoteles und Averroes denken will. Also der Dietrich von Freiberg sagt, ich will genau Philosoph sein. Ja? Wohingegen der Meister Eckhart viel mehr als Theologe operiert. Und wenn Sie also Meister Eckhart lesen, Sie würden das ganz getrennt von der Umgebung lesen, von der Umgebung, wo der Eckhart selbst drin lebt, kriegen Sie eigentlich ein völlig falsches Bild. Wenn Sie den Eckhart lesen, müssen Sie auch lesen, was eigentlich, also wie muss ich jetzt sagen, was der philosophische Wert war oder wie diese philosophische Theorien eingeschätzt wurde, mit dem Eckhart operierte. Dann sehen Sie auch, dass nach dem damaligen Verständnis Eckhart eigentlich, obwohl er sehr theologisch und mystisch und ganz also gesucht aussieht, nach der damaligen Begrifflichkeit eigentlich das war, was auch an der Universität über die Interpretation von Aristoteles diskutiert wurde. Zwar war für jedermann deutlich, dass eigentlich der Eckhart eine ganz alte Aristoteles-Auslegung hatte. Eine Aristoteles-Auslegung, die eigentlich gegen Thomas von Aquin ging. Und das ist interessant, dass der Dietrich von Freiberg als einer seiner Hauptgegner Thomas von Aquin hat. Und noch interessanter ist, wenn Sie mal schauen, was der über Thomas sagt. Weil er sagt, der Thomas, seine Deutung von Aristoteles stimmt gar nicht mit der Tradition überein. Der hat eine neue Deutung. Das ist aber nicht, wie man das tun muss. Weil eigentlich müsse man Aristoteles so und so lesen. Also ich hebe das hervor, damit, wenn Sie also ein Urteil über geschichtliche Entwicklungen sich bilden wollen, Ihnen die Alternative gebe, damit Sie das mal aus der Perspektive der damaligen Zeit tun. Das heißt nicht, dass Sie nicht ein Urteil auch aus der jetzigen Perspektive bilden können, aber das andere gehört, wie muss man sagen, zum Dossier. Das müssen Sie mit einnehmen. Und eine gute Stelle habe ich jetzt aus Dietrich von Freiberg. Also, die Werke von Dietrich von Freiberg sind kritisch herausgegeben. Das ist ja nicht so viel. Es gibt ja nur 4 Bände, Opera Omnia, also die Gesamtausgabe von Dietrich von Freiberg. Und einige von diesen Werken sind auch übersetzt. Also die sind in der deutschen Sprache zugänglich. Und ich nehme jetzt mal ein Traktat, das der Titel trägt, De Visione Beatifica. Also das heißt, die glückselige Schau. Und jetzt, wenn Sie das so lesen, ich stelle mir vor, Sie gehen mal durch die Bibliothek und Sie sehen dann ein Buch, glückselige Schau, dann denken Sie, naja, ich bin Philosoph, damit will ich jetzt noch gar nichts zu tun haben. Dann irren Sie sich aber. Weil das hört ganz theologisch an und das hat natürlich eine deutlich theologische Implikation, aber Dietrich von Freiberg will zeigen, nein, was Aristoteles im 12. Buch der Metaphysik tut, Metaphysica Lambda, wo er quasi die höchste Denkaktivität von dieser unbewegten Beweger beschreibt, das ist eigentlich eine glückselige Schau. Das ist genau die glückselige Schau, wo der Mensch eigentlich nachstrebt als Mensch, weil der Mensch zeichnet sich ja aus durch sein Intellekt und die Vervollkommnung des Intellekts besteht ja in der Betrachtung dessen, was am besten erkannt werden kann. Und das heißt, die Visio, also das Sehen, das glückselige Sehen, das heißt das Sehen, wo du eigentlich nichts mehr brauchst. Ich könnte das auch ummünzen nach dem, was wir heute in dieser Vorlesung besprechen werden, das Erkennen der Prinzipien. Das wäre eigentlich der glückselige Schau. Wie auch, wenn Sie jetzt einen Text lesen und Sie haben den Text verstanden, das heißt, Sie können den auf seine Prinzipien zurückreduzieren, Sie wissen, wie der Text aufgebaut ist, ja, dann sind Sie auch zufrieden und glücklich. Und jetzt ist es mal interessant zu schauen, welche Quellen der Dietrich von Freiberg da in diesem Rahmen also nennt. Ich greife jetzt etwas raus aus dem Anfang des Traktats. Und ich kann das natürlich nicht in aller Ausführlichkeit tun. Am besten, Sie kommen dann Samstag im Forschungskolloquium. Okay, diese Ansicht, dass nämlich Der tätige Intellekt erkennt. Und tätig Intellekt, also ist Intellectus agens, das verweist immediat auf dieses dritte Buch von De Anima. Diese Ansicht, nämlich, dass der tätige Intellekt erkennt, ist auch die aller Peripatetiker. Peripatetiker, das sind die Denker in der Tradition von Aristoteles. Ich muss hier eine kleine Fußnote machen. Interessanterweise wird Aristoteles öfters getrennt von dieser peripatetischen Tradition, weil die peripatetische Tradition nicht also immer dasselbe sagt. Und deshalb sagt man, okay, die peripatetische Tradition ist eigentlich die Auslegung des Aristoteles. Aber es ist die Auslegung, die manchmal ein bisschen also in verschiedene Richtungen geht. Okay, gut, aber alle diese, die sagen, der tätige Intellekt erkennt. Und es ist die Auffassung all derer, die ihnen gemäß philosophieren. Also die Peripatetiker sind eigentlich so die griechische Aristoteles-Ausleger. Aber auch alle, die diese Tradition fortsetzen, bis hin zu Leute der Moderne, also bis in unsere Zeit, wie aus ihren Büchern und Aussagen, die auf uns gekommen sind, deren Aufzählung die Kürze der gegenwärtigen Abhandlung jedoch nicht erlaubt erhält. Also schauen Sie mal, sagt er, einfach die Bücher, da werden Sie das finden. Jetzt dasselbe sagt Augustinus in der Schrift über die Dreieinheit, Buch 14, Kapitel 14, der kleinen Kapitelzählung nach. Also die Bücher wurden ja auf eine bestimmte Art und Weise eingeteilt und es gab verschiedene Einteilungen der Bücher von Augustinus. Das können Sie jetzt noch sehen, weil die Einteilung der Bücher von Augustinus ist ziemlich schwierig. Sie haben ein Buch und dann ein Kapitel und dann wird immer noch ein Kapitel eingegeben. Es gab also zwei Kapitelzählungen. Und er sagt, Kapitel 14 nach der kleinen Kapitelzählung, dass der Geist, Mens ist das Wort, im Inneren Gedenken seiner gedenkt. Also es gibt quasi eine innere Schau des Denkens. Und er sich in der inneren Erkenntnis erkennt, also der Geist erkennt sich selbst und im inneren Willen sich liebt. Diese drei sind dort immer zugleich und waren dort immer zugleich, seit sie zu sein begonnen haben, sei es, dass sie gedacht wurden, sei es, dass sie nicht gedacht wurden, nämlich in äußeren Denken. Das hört sich jetzt ein bisschen enigmatisch an, aber Augustin geht davon aus, dass quasi in diesem Kern des Denkens immer gedacht wird. Und dieses Denken wird dir quasi bewusst, in dem Moment, dass du etwas siehst. Also ich sehe einen Mensch und ich sehe, dass dieser Mensch ein vernünftiges Wesen ist. Und dieses Sehen des Menschen lässt quasi die Erkenntnis, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen ist, aus meinem Abditumentis herausfließen. Und sagt, in der Tat, der Mensch ist ein Leben mit Vernunft. Ja? Und die weshalb also greifen Philosophen das gerne auf, weil sie sagen, ja, wie kannst du anders überhaupt erklären, dass der Mensch ein endgültiges Urteil über eine solche Sache geben kann? Du musst doch irgendwie ein Prinzip haben, einen Halt. Ja? Und also Augustin, wie viel auch nach ihm, die sagen, ja, dieser Halt ist nur das Zurückgreifen auf dem, was du schon in dem Kopf hast. Das ist ja auch, was Platon sagt. Ja? Okay. Aber wir werden jetzt sehen, dass in den Stellen von Aristoteles, die wir lesen, die Sache ganz anders aufgebaut wird. Ich habe noch mal einen kurzen Verweis auf Forschungskolloquium. Das ist also am Samstag, Raum 1134, um 10 Uhr, also 10.15 Uhr. So, jetzt Schluss mit lustig. Jetzt gehen wir wieder zu den Texten von Aristoteles. Ja, Schluss mit lustig, weil der Text von Aristoteles ist ja ziemlich schwierig. Ja. Und was wir jetzt lesen, ist das letzte Kapitel von der zweiten Analytiker. Und das habe ich überschrieben, Erwerb und Erkennen der Prinzipien. Also in diesem letzten Kapitel geht Aristoteles auf die Frage ein, wie Prinzipien erworben werden und mit welchem Erkenntnisvermögen diese Prinzipien eigentlich erkannt werden. Und wenn Aristoteles von Prinzipien spricht, Also Prinzip ist nach ihm Arche. Also ist er untersucht erst, wie ist das mit den Prinzipien? Haben wir die schon in unserem Denken oder nicht? Oder werden die erworben? Und zweitens, gibt es ein besonderes Erkenntnisvermögen, das diese Prinzipien erkennt? Oder ist dieses Erkenntnisvermögen genau wie das Erkenntnisvermögen, mit dem wir die Dinge um uns kennen? Nun, dieses 19. Kapitel ist eine Art von selbstständiges Kapitel. Also diejenigen, die mal durch die ganze zweite Analytiken gelesen haben, werden sehen, dass er das Problem an mehreren Stellen anspricht. Wahrscheinlich ist dieses 19. Kapitel, aber das wissen wir ja nicht sicher, eine Art von selbstständiger Abhandlung gewesen, die man also noch hatte oder die er hatte und die dann irgendwie dieser Schrift angehängt wurde. Das ist ein ganz berühmtes Kapitel und deshalb habe ich das ausgewählt. Ich hätte ja auch andere Stelle aus der zweiten Analytik nehmen können, aber ich habe genau dieses ausgewählt, weil das ist das Standardkapitel, wenn es geht um die Prinzipien bei Aristoteles. Ein Kapitel auch, das zu ganz viel Verwirrung geführt hat. Weil wenn Sie das lesen, also und Sie sind nicht ganz vertraut mit Aristoteles, dann stößen Sie immediat auf sogenannte Widersprüche. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also nach Aristoteles entstehen diese Prinzipien durch Induktion. Und aus diesen Prinzipien wird später besondere Erkenntnis abgeleitet. Deduktion. Ah, jetzt sagt man natürlich, ist das kein Zirkelschluss? Aber jetzt müssen Sie also in Ihre Notizen zurückblättern zu dem, was wir in der letzten Sitzung gesehen haben. Wie also Induktion bei Aristoteles stattfindet und was eigentlich das Resultat dieser Induktion ist. Das Resultat ist nicht genau die Aufzählung von dessen, was du alles gesehen hast, sondern es findet ja eine Art von Rückzug auf einen Standpunkt statt. Okay, zweite schwierige Sache. Aristoteles spricht abwechselnd von Konzepten und von Propositionen als Prinzipien. Da kann man sagen, hey, aber Prinzipien können doch keine Konzepte sein. Also nicht so etwas wie Mensch. Ein Prinzip muss immer ein Satz sein, dass der Mensch ein Lebewesen ist. Aber für Aristoteles ist das nicht problematisch, weil diese Konzepte nämlich genau die Definitionen sind. Das heißt, man hat Mensch, das wäre der Eingang über das Konzept, und ist Lebewesen, Mensch ist Lebewesen, das wäre quasi der Eingang über die Proposition. Also letztendlich, wenn Aristoteles über Prinzipien spricht und er spricht eben über Dinge, die als Prinzipien gelten, dann meint er eigentlich solche Inhalte wie, dass der Mensch ein Lebewesen ist. Oder dass alle Steine schwer sind, sagt man was. Und er könnte dann auch sprechen über der Stein. Du erkennst den Stein als Prinzip. Aber das heißt, der Stein nach seiner Definition. Ich könnte auch sagen nach seinem Wesen. Aber das ist ein bisschen zu schwerfällig. Weil das Wesen ja ist nichts, nach Aristoteles ist nichts anderes als die Definition. Ja? Also wenn Sie lesen, achten Sie darauf, ja, vielleicht fällt Ihnen das noch gar nicht auf. Aber wenn Sie dann mal irgendwo anders lesen, ja, Prinzipien müssen Sätzen sein, dann denken Sie, oh, es war der Aristoteles blöd, dass er das nicht gesehen hat. Aber Aristoteles selbst würde das sagen. Weil diese Prinzipien ja als Prämissen in einem Syllogismus dienen. Ja? Letzte Schwierigkeit, Aristoteles sagt, dass wir also ein bestimmtes Vermögen haben, den Nuss, um diese Prinzipien zu erkennen. Also Aristoteles inventarisiert also die verschiedenen Typen der Erkenntnis und stellt fest, dass wir einen ganz bestimmten Typus der Erkenntnis haben, um diese Prinzipien zu erkennen. Und das nennt er dann Nuss, also lateinisch Intellectus. Und ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, wenn man so über Nuss spricht, dann denkt man immediat auch an dieses fünfte Kapitel aus dem dritten Buch von der Anima, was ich Ihnen vorhin ja gesagt habe, wo es geht um, dass der Nuss quasi immer erkennt. Und dann schaut man mal im zwölften Buch der Metaphysik Lambda, wo gesagt wird, also der Nuss hat Selbsterkenntnis. Und dann denkt man, ah, warte, jetzt ist völlig deutlich, weshalb Aristoteles sagt, dass der Nuss die Prinzipien erkennt, weil es ist ja nämlich in der Selbsterkenntnis der Nuss werden die Prinzipien erkannt. Es wäre ganz platonisch. Aber das sagt er hier nicht. Aber in den Übersetzungen, das werde ich Ihnen später auch zeigen, in den Übersetzungen und auch in den Kommentaren, die nicht ganz sauber arbeiten, wird das oft vermischt. Also Aristoteles spricht in der Tat über ein besonderes Vermögen, aber seine Überlegungen sind ganz einfach. Er sagt, die Prinzipien verlangen eigentlich eine andere Erkenntnis als das, was aus diesen Prinzipien folgt. Ich habe es eigentlich jetzt falsch gesagt. Ich muss es eigentlich umgekehrt sagen, weil wenn Sie das lesen, sagt er, schauen wir mal, welche Typen von Erkenntnisaktivitäten wir haben. Und dann stellt der Fall fest, du hast also Intellekt, also das Intellectus Nus, und du hast ein Vermögen, das so argumentiert, also schlussfolgert, und du hast ein Vermögen für die Meinungen, und du hast ein Vermögen für Erinnerungen. Und er sagt, hey, warte, dieses schlussfolgende Vermögen ist eigentlich nicht das Vermögen, mit dem wir die Prinzipien, das Prinzipium kennen. Weil das schlussfolgende Vermögen schlussfolgert ja. Und die Erkenntnis der Prinzipien ist ja keine schlussfolgende Erkenntnis, sondern ist eine Erkenntnis quasi wie das Sehen. Ich sehe die Prinzipien. Okay. Und diese Erkenntnis wird dann in dem schlussfolgende Abteilung gelegt, nämlich als Prinzip. Und dann fängt das Schlussfolgern an, aus diesen Prinzipien Schlüsse zu ziehen. Also der Aristoteles sagte, okay, erstmal kurz, ich schaue mal, welche Typen von intellektuellen Habitus, also intellektuelle, also, wie kann ich das jetzt gut sagen? Ich schaue mal, auf welche Art und Weise der menschliche Intellekt sich benehmen kann. Meine Seite, okay. Jetzt schaue ich mal, was ist das Typische an den Prinzipien? Und jetzt schaut er, ob es eine gewisse Erkenntnis aus diesem Katalog gibt von Art und Weise, wie der Intellekt sich benehmen kann, eine Art gibt, die genau passt bei den Erkenntnissen der Prinzipien. Ja? Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen undeutlich, aber wenn wir den Text lesen, werden Sie das sehen. Also man hat auch, wenn man hier diese Textstelle liest, dieses Kapitel, gar keinen Grund anzunehmen, dass also dieser Nuss also Prinzipien erkennt, die nicht durch die Wahrnehmung erkannt worden sind. Weil es geht ihm nur über diesen das formale Kennzeichen von Prinzipien, nämlich, dass sie nicht abgeleitet sind. Ja? Und er sagt dann auch, abgeleitete Erkenntnis, episteme, Latein ist scientia, das ist dem, was eigentlich der Nuss gegenübersteht. Weil Erkenntnis der Prinzipien ist ja nicht abgeleitete Erkenntnis, sondern primäre Erkenntnis. Und dafür haben wir dann Nuss. Warte, ich muss das nochmal vielleicht auf der Wand schreiben. Also hiermit werden, Nuss ist das, was diese Prinzipien erkennt. Und wir hatten ja im ersten Kapitel gesehen, dass alle, also durch eine Wissenschaft erworbene Erkenntnis, ein ganz bestimmtes Merkmal hat. Nämlich quasi aus Prinzipien abgeleitet. Und diese abgeleitete Erkenntnis nennt er Episteme. Das ist also, was im Lateinischen Scientia heißt, Wissenschaft. Also Wissenschaft ist das, was du quasi aus den Prinzipien abgeleitet hast und deshalb begründet ist. Prinzipien selbst sind natürlich nicht begründet, das sind nur die Prinzipien, wie Axiomen. Ne? Also, ist Scientia. Wissenschaft. Ja, bis jetzt deutlich. Wie gesagt, Aristoteles untersuchte in diesem Kapitel zwei Fragen, das kann man, also das ist ziemlich deutlich. Erst, also ob diese Prinzipien angeboren sind oder nicht, und wenn nicht, was er sagt, wie die dann erworben werden. Das geht also gegen Plato. Und dann zweitens, mit welchem Vermögen, Habitus, Hexis im Griechischen, diese erkannt werden. Das Kapitel beginnt aber mit einer Art von Status Questionis. Also dann überlegt er, also eigentlich, dann steckt er das Feld mal ab. Und dann begründet er, dass wir diese Prinzipien also nicht bereits besitzen. Nachdem er dann wieder ein Problem signalisiert, Sie wissen ja ein bisschen, wie Aristoteles arbeitet, dann signalisiert er wieder ein Problem. Nun, wenn Vorkenntnis nötig ist, das hat er ja im allerersten Kapitel gesagt, hat er gesagt, alle Erkenntnis braucht Vorkenntnis. Wie ist das dann mit den Prinzipien? Weil die Prinzipien sind ja quasi Vorkenntnis. Und wie ist es dann, wie erwerbst du dann überhaupt die Prinzipien? Da brauchst du doch eigentlich noch Vorkenntnis vor diese Prinzipien, aber da sind diese Prinzipien doch keine Prinzipien mehr. Ja, sehen Sie das Problem? Das müssen Sie gut sehen, weil darauf gibt Aristoteles nämlich eine Antwort. Und wissen Sie, das ist, was wir in der letzten Sitzung auch gesehen haben, das fängt an, diese Vorkenntnis ist erstmal ganz allgemein. Etwas. Das etwas ist. Und das wird immer mehr eingeengt in der Tat, bis man dann eigentlich steht, wo man stehen will. Ich nehme mal wieder das Beispiel, da kommt etwas und bis Sie das irgendwie auf Ihren Radar haben, so wie Sie das haben wollen, bis so lange fügen Sie neue Informationen zu. Okay. Nun, interessant ist eine Bemerkung, die dann im Rahmen dieses Kapitels auch gegeben wird, und das müssen Sie also mit bedenken, wenn Sie das lesen. Nach Aristoteles urteilen Tiere auch auf der Grundlage von Prinzipien. Also jeder Entschluss, jedes Urteil, also wenn ein Tier sieht etwas und rennt weg, das ist zwar kein begründetes Urteil, wie wir also ein wissenschaftlich begründetes Urteil geben würden, aber Aristoteles stellt hier genau dasselbe fest. Ein Tier kriegt sinnhafte Informationen und die wird als negativ eingestuft, weil das Tier rennt weg. Das Tier hätte ja auch auf diesen Gegenstand hingehen können. Wenn der Hund also hört, dass also das Fressen gemacht wird, man rüttelt ein bisschen mit dem mit der Büchse oder das Fressen, da kommt der Hund schon. Und wenn man einen Stein aufgreift, dann rennt der Hund weg. Also offensichtlich macht er irgendwie eine Schlussfolgerung auf der Grundlage von Prinzipien. Nun, wie entstehen diese Prinzipien nach Aristoteles? Sagt er nun, wenn Tiere das tun, Tiere, die kennen sich ja vor allem aus durch Wahrnehmung, ich meine, insofern ist ein Mensch ja auch ein Tier. Und er stellt fest, dass die Tiere am besten oder wir sagen von den Tieren, dass sie eigentlich am ehesten urteilen auf der Grundlage von sinnhafter Wahrnehmung, die Tiere, die Erinnerung haben, die also in gewisser Weise die Informationen, die sehen, speichern können. Und wenn Sie so die biologischen Schritte von Aristoteles lesen, dann ist das auch ein Item, das zurückkehrt. Also er stellt fest, dass einige Tiere gar nicht speichern und andere Tiere speichern. Und jetzt kann diese Speicherung von Informationen kann auf verschiedene Art und Weise gehen. Also bestimmte Tiere speichern zwar, aber die sind nicht imstande, diese Information auf einen Punkt zusammenzubringen. Was meint Aristoteles damit? Ich suche jetzt mal nach einem Beispiel. Die Tiere können quasi nur genau wiederholen, was sie mal gemacht haben oder was sie genau gesehen haben. Aber die können diese Erkenntnis, diese erworbene Erfahrung nicht anwenden in eine neue Situation. Also das wäre wie Gesetz, Sie machen Mathematikstunde und Sie kriegen gelernt, wie Sie gewisse Berechnungen machen müssen. Und jetzt kommt eine Prüfung und der Lehrer oder die Lehrerin macht man eine Aufgabe, wo man eigentlich genau dasselbe tun muss, aber dann angewandt auf einen Stoff, den sie noch nie gehabt habe. Und dann sagen sie, ja, das verstehe ich nicht. Nein, weil das, was ich bis jetzt gelernt habe, wurde nie auf diesen Gegenstand angewandt. Also deshalb geht das nicht. Okay, das wäre, denken Sie wieder an den Syllogismus, was wir vorhin gesehen haben, da ist quasi das Alle, das Allgemeine ist nur eine Summierung von dem, was man ja schon mal hatte. Aber andere Tiere sind imstande, also auf eine höhere Stufe zu gehen und diese Information, also die Erfahrung quasi so zusammenzufassen, also auf eine höhere Stufe zusammenzufassen, dass diese höhere Stufe die der Matrix oder Hülle sein kann, um neue Informationen deuten zu können. Ja? Weil Gesetze, wenn der Schaf für den Wolf wegrennt und der Schaf hat eine ganz gute Beobachtung und Erinnerung, da würde es nur immer für denselben Wolf wegrennen. Ja, weil es wäre ja völlig irrational, um zu denken, dass wenn da ein anderer Wolf kommt, dass der auch so wäre wie der erste, weil es ist ja doch ein anderer Wolf. Insofern ist das ganz rational. Du musst also schon quasi von dem Wolf weggehen, auf eine höhere Stufe, das allgemeine Bild, alles ähnlich wie das. Ja, und dann kannst du erst neue Informationen beurteilen. Nun, das ist auch bei den Menschen der Fall. Also der Mensch speichert, bringt das zusammen zu einer Erfahrung, aber dann kommt noch, das teilt er mit den Tieren, also mit den meist also gelenkigen Tieren, muss man so sagen. Und dann kommt noch eine Aktivität, die den Mensch auszeichnet von den Tieren, nämlich, dass der Mensch imstande ist, das in einen Begriff zu fassen, in einen Logos. Und dieser Logos bietet den Menschen die Möglichkeit, also diese Information so anzupassen, wie er das selbst will. Also der Begriff erlaubt den Menschen, also mit diesem Konzept zu tun, was er tut. Ja, also ich kann, also konzeptuell kann ich mich die Wirklichkeit zurechtlegen, wie ich das selbst will. Empirisch nicht. Das heißt, der Begriff hat gewisse Vorteile über die nackte Erfahrung hinaus. Nun, jetzt noch eine interessante Sache. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, als ich das Beispiel gab von der Mensch, das da kommt und was sie immer weiter also runterbrechen. Und Aristoteles fragt sich also, wann sagst du eigentlich Stopp? Also wann bist du eigentlich der Meinung, dass du die Sache von einer Vielheit auf eine Einheit gebracht hast? Also wann sagst du, ich kann Klavier spielen? Dass jemand eine Partitur auf dem Klavier stellen kann und sie da spielen können. Also wann ist das? Und Aristoteles also stellt fest, dass es solche also Momente gibt. Wie das genau passiert, sagt er nicht. Da sagt er, das interessiert mich eigentlich auch nicht. Ich stelle nur fest, dass es so etwas gibt. Und nicht nur bei der Erkenntnis, sondern, sagt er, nehmen wir mal ein Streit. Also zwei Armeen kämpfen. Oder lassen wir ein anderes Beispiel. Zwei Fußballmannschaften. Und das ist noch immer 0-0. Aber ja, ich bin kein Fußballliebhaber, aber ganz ab und zu stürze ich in so ein, wenn ich auf das Radio also nach Informationen suche, dann komme ich auch ab und zu bei einem Fußballmatch. Und dann sagt zum Beispiel der Reporter, ja, es ist 0-0, aber Mannschaft A ist doch viel besser als Mannschaft B und wir können davon ausgehen, dass das jetzt in den nächsten 5 Minuten ein Tor geschossen wird. Und dann wird das Tor geschossen. Und dann ist es quasi festgesetzt. Aber schon vorher hatte ja der Reporter das gesehen. Da hat er aber gesehen, dass diese am Anfang noch undeutliche Situation sich in einer gewissen also Regelmäßigkeit gestaltete. Also das fing an, indem man sah, dass die Mannschaft A öfters Ballbesitz hatte. Und man sah, dass diese Mannschaft A mehr auf dem Feld von B war, als B auf dem Feld von A war. Und das gestaltet sich so regelmäßig, dass du sagst, A wird gewinnen. Das kann mal anders ausgehen. Aber nachdem dann dieses Tor gesetzt ist, hast du einen ersten Punkt. Und nachher kann die Situation wieder ganz anders ausgehen. Ich meine, dieser Match dauert 2x45 Minuten. Also Aristoteles spricht davon Trope, das ist so etwas wie eine Wendung. Wenn also, irgendwie hast du es verstanden. Und dieses Verstehen ist also anders als nur die Ansammlung. Ja? Und noch eine letzte Bemerkung, ich habe ja schon vorhin gesagt, wie das genau vorgeht, würde Aristoteles sagen, ja, das brauche ich eigentlich nicht zu wissen. Für mich ist es einfach wichtig zu wissen, dass so etwas vorgeht. Weil was er braucht, er muss nur erklären, dass quasi diese Information so gesammelt wird, dass du darüber ein Urteil bilden kannst, dass du da einen Logos drüber geben kannst. Dass ich sage, der Mensch ist das. Ja? Und dann kannst du damit operieren. Ja, ich finde das alles ganz klug, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich mal schauen. Okay, also. Das ist also alles, was er in dem ersten Teil dieses Kapitels tut. Wir werden das nachher wieder lesen, wie gewohnt. Und in dem zweiten Teil geht er dann auf die Frage ein, womit werden diese Prinzipien erkannt? Und wie er schon gesagt, er geht erstmal diese verschiedenen Habitus, also diese Arten, wie der Intellekt sich benimmt, geht er dann durch und stellt fest, dass es eigentlich zwei Arten gibt, die man als die meist kräftige einstuft. Und das ist Nous und Episteme. Also nennen wir mal die kräftigste Erkenntnistypen, Nous, Episteme. Aber dann sagt er ja, warte, Episteme ist von abgeleiteter Erkenntnis. Das ist ja, was wir für Wissenschaft verwenden. Also bleibt eigentlich für die Erkenntnis der Prinzipien nur der Nous übrig. Okay, und er sagt, ich habe Ihnen das wieder gesagt, das Typische für Aristoteles ist, ja, kategorisieren. Hier auch, er hat die Erkenntnisarten. Er hat das, was erkannt werden kann, Prinzipien und das Abgeleitete, und in irgendeiner Weise passt das, und dann ist das Kapitel zu Ende. Wie wir das auch gesehen hatten mit diesem Beweis von den Sinnen, du siehst nie sechs Sinnen, ist das merkwürdig oder nicht? Nein, passt. Damit ist die Sache geliefert. Und dann schließt dieses Kapitel mit einem etwas enigmatischen Satz, der meines Erachtens aber gar nicht enigmatisch ist, der nur unbegreiflich wird, wenn man zu viel da reinliest. Aber das lasse ich erst noch mal stehen. Wir fangen mal mit der Lektüre an. Zuerst will ich fragen, ob noch Informationsbedarf ist. Also das ist nicht leicht, was wir jetzt lesen werden. Aber ich rate Ihnen, das gut zu lesen, weil das ist ein gutes, wie muss man jetzt sagen, Gegengift gegen viele, also Philosophien. Jetzt, wo habe ich meine? Oh ja. Übersetzung. Übrigens habe ich gemerkt, ja, ich bin ja schon ein alter Mann. Ne? Deshalb habe ich nur die erste Ausgabe und nicht die zweite. Und in der Bibliothek steht ja die zweite. Ich habe das ja einfach so von zu Hause mitgenommen, dieses. Das heißt, und ich habe das auch dann immer fotografiert. Also ausgehend von meiner Ausgabe. Deshalb, dass es ab und zu kleine Abweichungen gibt. Weil Sie haben nämlich aus Klicks die zweite Edition. Also insofern haben Sie schon einen Erkenntnisfortschritt mir gegenüber, den Sie ja auch mal ausnutzen können. Okay, dann fangen wir mit dem allerletzten Kapitel an, also Kapitel 19 vom zweiten Buch. Now as for deduction and demonstration, also Ableitung und Beweisführung, it is evident both what each is and how it comes about. Also das ist so eine Überleitung. Er hat ja vorhin über Deduktion und über Beweisführung gesprochen und sagt, okay, das ist jetzt klar. And at the same time, this goes for demonstrative understanding too. Das ist Episteme Apodeiktike. Das ist also begründetes Verstehen, weil das ist ja eine Beweisführung. For that is the same thing, sagt er dann. But, er sagt, es bleibt noch etwas übrig, but as for the principles, Archai, how they become familiar, so wie wir die eigentlich erwerben, and what is the state of, von unserem Denken, that becomes familiar with them, okay, wie kriegen wir die, und welche, was eigentlich von unserem Denken greift diese Prinzipien, that will be clear from what follows, when we have first set down the puzzles. Also okay, gut, jetzt geht es um die Prinzipien. Ich werde aber vorhin mal kurz State of the Art machen. Also kurz mal das Feld abstecken. Das ist, was jetzt immediat folgt. Now, we have said earlier, also okay, das ist ja schon vorher deutlich geworden, that it is not possible to understand through demonstration. Also du kannst unmöglich etwas verstehen auf der Grundlage von einer Beweisführung, if you are not aware of the primitive immediate principles. Das ist ein analytischer Satz. Er möchte sagen, wenn du abgeleitete Beweisführung hast, hast du abgeleitete Beweisführung. Das heißt, dann gibt es Prinzipien, aus denen diese abgeleitet ist. Ja? But as to the knowledge of the immediates, das sind diese Prinzipien, das, was quasi unmittelbar erkannt wird, but as to the, nicht abgeleitet, sondern direkt, but as to the knowledge of the immediate, one might puzzle both whether it is the same or not the same. Wie ist es jetzt mit diesen Prinzipien? Sind die nicht eigentlich doch auch abgeleitet oder nicht? Da muss man sich mal fragen. Ne? Whether there is or is not understanding, also episteme, of each. Ist es so, dass die Prinzipien auf genau derselbe Art und Weise erkannt werden, wie das, was daraus abgeleitet wird? Ich habe ihn ja gesagt, das sagt er das nicht. Or rather, understanding, so episteme, of the one and some other kind of thing of the other. Das, was er jetzt spezifiziert, ist er das noch nicht, das ist dann später Nuss. Also vielleicht muss man eine andere Erkenntnisart annehmen, wo es um die Prinzipien geht. Ja, ich finde es alles ganz vernünftig aufgebaut. Ja. Or rather, understanding of the one, oh, das habe ich ja schon gesagt, and also whether these states are not present in us, ob wir vielleicht diese Formen der Erkenntnis, die man für die Prinzipien braucht, vielleicht sind die nicht in uns, but come about in us, die entstehen man vielleicht mal in uns. Or whether they are present in us, aber ob wir die vielleicht haben, but escape notice, dass wir nicht wissen, dass wir die haben. Das ist, was wir bei diesem Augustin-Stelle auch gesehen haben. Du hast die zwar, aber nicht jeder weiß, dass er die hat. Also nach Augustin, und das ist, weshalb Meister Eckhart das auch aufgreift, das weißt du nur, wenn du dich von den Sinnen abkehrst und in dich gehst. Erst dann findest du quasi dein Prinzip zurück. Also das ist die eher platonische Linie. Das ist also kurz Feld abstecken. Ne? Deutlich? Okay. Nächstes. Well, if we have them, wenn wir also diese Prinzipien haben, it is absurd. Das wäre absurd. Weil, das wird dann zeigen, dann sind bestimmte Dinge äußerst merkwürdig. For it results, weil das würde heißen, that we have pieces of knowledge, dass wir Erkenntnis haben, more certain than demonstration, dass wir Wissen haben, das sicherer ist als bewiesenes Wissen, weil es sind ja die Prinzipien, and yet this escapes notice. Und wir wissen das gar nicht. Weil wenn du eine Beweisführung aufbaust, dann musst du ja erstmal diese Prinzipien suchen. Und nicht jeder Beweisführung gelingt immediat. Das heißt, wenn du sagst, ja, jeder Mensch hat eigentlich diese Prinzipien, da wäre die zweite Frage, ja, und wo? Und weshalb gelingt denn nicht jede Beweisführung? Und weshalb musst du überhaupt eine Beweisführung führen? Weshalb siehst du nicht immediat, was der Fall ist? Ja? Das wäre genau, wenn ich Ihnen wenn Sie mir sagen, während einer Prüfung, nein, ich verstehe Aristoteles. Und ich würde Ihnen einen Satz vorhalten und ich sage, wie muss dieser Satz gedeutet werden? Das heißt, ja, das weiß ich nicht. Ich habe Sie sagen doch, dass Sie das Prinzip von Aristoteles kennen. Also Sie kennen es nicht. Das ist, was er hier auch sagt. Also, it escapes now, das heißt, ja, aber es zeigt sich nicht, dass du das kennst. Ja? But if we get them without having them earlier, sagt, okay, gut, du hast sie nicht, also musst du die erwerben. Aber das scheint jetzt auch ein ganz klein bisschen problematisch zu sein. But if we get them without having them earlier, how might we become familiar with them and learn them from no pre-existing knowledge? Aber wenn wir die erwerben, dann müssen wir doch eigentlich schon Vorkenntnis haben, das haben wir ja in der letzten Sitzung gesehen. Aber es geht hier um Prinzipien, also die eigentlich nichts mehr voraussetzen. Also, ja, hast du wieder ein anderes Problem. For that is impossible, dass es keine Vorkenntnis gibt. As we said in the case of demonstration too. Weil bei Beweisführung musst du ja auch sagen, okay, bei Beweisführung musst du auch Vorkenntnis haben. It is evidently impossible then, both for us, also jetzt haben wir ein kleines Problem. Das ist, wie Aristoteles gerne arbeitete. Erst die Sache so ein bisschen die Schraube andrehen. It is evidently impossible then for both for us to have them. Also wir können nicht sagen, du hast die Prinzipien schon. And for them to come about in us. Und dass wir die erwerben. When we are ignorant and have no state at all. Das gehört noch bei dem zweiten. Das, it is unmöglich for us that we have them. And for them to come about in us when we are ignorant and have no state at all. So er sagt, entweder du hast die, aber das kann eigentlich nicht sein. Und wenn du die nicht hast, dann musst du die erwerben, aber das geht auch nicht, weil du dann eigentlich Vorkenntnis brauchst. Necessarily therefore, also es ist deshalb notwendig, we have, also jetzt sagt er, okay, gut, jetzt hast du ein gewisses Problem, aber der Aristoteles lässt sich von dieses Problem gar nicht also verwirren, weil er würde sagen, wir haben ja Erkenntnis. Und abgeleitete Erkenntnis ist Erkenntnis aus Prinzipien. Also letztendlich hast du schon die Antwort. Du weißt, Erkenntnis ist möglich. Und du hast Erkenntnis von den Prinzipien. Aber offensichtlich nicht in der schroffen Art, wie das vorher formuliert wurde. Entweder du hast sie oder du hast sie nicht. Er sagt also, du hast sie, aber auf eine ganz bestimmte Art. Und dann kriegen wir genau das, was wir vorhin gesehen haben mit dieses Allgemeine. So, necessarily therefore, we have some capacity. Also, irgendwie haben wir die. Wir haben ein Vermögen, diese zu erkennen. But do not have one of a type which will be more valuable than these in respect of certainty. Nämlich, es ist nicht etwas, das so sicher ist, dass wir das jetzt schon haben. So sicher, wie wir jetzt aber schon Erkenntnis auf der Grundlage von Beweisführung haben können. Also er möchte eigentlich sagen, die Sicherheit der Prinzipien musst du dich erstmal erwerben. Ja? Und jetzt kommt es mit den Tieren. And this, dass wir nämlich ein solches Vermögen haben, und später sagt er dann, wie das eigentlich genau funktioniert, and this, dass wir ein solches Vermögen haben, evidently belongs to all animals. Er sagt, du, jetzt müssen wir nicht also kompliziert philosophisch werden, sondern einfach schauen, ja, das gehört einfach selber alle Tiere. Und er möchte sagen, schau dich mal an, wie das dort funktioniert. Und so geht es auch bei den Menschen. Aber dann noch einen Schritt weiter. So, and this evidently belongs to all animals. For they have connate, das heißt angeboren, nein, warte, connate judgmental capacity, die haben also bei deren Erkenntnis gehört auch das Urteil. Also deren Erkenntnisvermögen ist so, dass sie auch urteilen können. Which is called perception. Wahrnehmung ist ja schon ein Urteil. Und wir haben ein ganz, also das Beispiel von der letzten Sitzung mit diesem Dreieck, okay, das ist nicht richtig für Tiere, weil du musst erst verstehen, was ein Dreieck ist. Aber hier käme das Urteil auch direkt aus der Wahrnehmung. Du sahst, hey, das ist ein Dreieck. Du urteilst, das ist ein Dreieck, das ist ein Baum. Also das schon über das Wahrgenommene urteilst du. Und das tun Tiere auch. And if perception is present in them, in some animals, retention of the percept comes about. Retention ist, also dass man es behält. Also der nimmt etwas wahr, sagt, das ist X, das ist X, das ist X, das ist X und das ist X. Und diese werden quasi in der Erinnerung also gespeichert. And if perception is present in them, in some animals, retention of the percept comes about. So, aber alle Tiere wahrnehmen, das ist ein ganz basales Urteilsvermögen. Und jetzt kriegst du eine zweite Schicht, Tiere mit Erinnerung. But in others, it does not come about. Also andere, die bleiben auf der untersten Stufe stehen. Now, for those in which it does not come about, either wholly, so wirklich nichts, or with regard to that for which retention does not come about in them, there is no knowledge outside perceiving. Er will sagen, okay, bestimmte Tiere, die können zwar speichern, aber die können nur speichern, also die bleiben, also ihre Erinnerung ist nur das, was sie gespeichert haben. Und anderen, die können es auf eine ganz besondere Art speichern, und das geht jetzt weiter. But for some perceivers, it is possible to grasp it in their minds. Weil er möchte, also jetzt gehe ich zurück zu dieser zweiten Zeile. Wenn du das nicht auf eine bestimmte Art speichern kannst, dann ist das, was du quasi gespeichert hast, nichts anderes als deine Wahrnehmung. Das wäre wie, da könntest du nur Klavier spielen, was du jemals gespielt hast. Aber ein neues Stück kannst du nicht spielen. Ja? Also also einen Freiraum für Neues zu haben, braucht man für Aristoteles eigentlich den Geist. Aristoteles geht hier auch wieder a priori. Er sagt, bestimmte Tiere können also etwas greifen, was sie noch begreifen, was sie noch nicht mal gesehen haben. Also muss es ein solches Vermögen geben, ein solches Vermögen nennen wir Geist. So, but for some perceivers it is possible to grasp it in their minds. And when many such things have come about, then a difference comes about. Also jetzt beschreibt er das, wie das eigentlich in dem Geiste also gespeichert wird. Du hast 100 Menschen gesehen, so that some come to have an account, griechisch logos, from the retention of such things. So, das wird dann quasi gespeichert unter einem Begriff. Oder Logos kann ja auch Überlegung sein. Das heißt, es wird quasi ein Bericht geschrieben. Logos kann auch ein Bericht sein. Das heißt, wie wenn ich besuche eine gewisse Stadt und Sie werden das nächste Jahr tun und ich sage Ihnen, was Sie da schon erwarten können. Ja, ich weiß, dass das nach einem Jahr ist und vielleicht sind bestimmte Bibliotheken schon längst geschlossen oder Restaurants nicht mehr offen. Das heißt, ich werde eine Art von Beschreibung geben, die zwar auf der Grundlage ist dessen, was ich gesehen habe und nicht, was ich mal zufälligerweise gesehen habe, aber was in irgendeiner Weise diese Stadt abbildet, so dass sie damit nach einem Jahr sich in dieser Stadt durchschlagen können. Das wäre ein Logos. So that some come to have an account from the retention of such things and others do not. Also nicht alle Tiere können das. Okay, nächster Paragraph. So, from perception then becomes memory. Er fasst es jetzt zusammen. Erstmal Wahrnehmung, dann Erinnerung. Memory, as we call it. And from memory, when it occurs often in connection with the same thing, experience. So experience ist, Erfahrung ist quasi schon gesammelte Erfahrung. For memories that are many in number form a single experience. Das ist, dass es auf dieses eine geht. And from experience or from the whole universal that has come to rest in the mind, Katholu steht da, das ist also das, was quasi diese Sache zusammenfasst, wo du sagst, okay, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich also das so gespeichert, dass ich da mit argumentieren kann und hantieren kann. From a single, and from experience or from the whole universal has come to rest in the mind, the one. Apart from the many, das ist, was ich Ihnen in letzter Sitzung gesagt habe. The one, apart from the many, weil du bist hier in einer anderen Stufe, whatever is one and the same in all those things. Das heißt, dass, was du anwenden kannst, um all diese Dinge zu bezeichnen, there comes a principle of skill and of understanding. Of skill, if it deals with how things come about, of understanding, if it deals with what is the case. Also er sagte, auch bei Klavierspielen, das wäre so, Skill, geht das eigentlich auf derselbe Art und Weise. Du musst wissen, was ist Klavier, du musst das Klavierspielen unter einem Ding haben. Ja? Oder wenn es sich um das Verstehen von etwas geht, musst du wissen, was ist die Sache, was ist zum Beispiel Mensch. Das. The States. Jetzt sagt er, jetzt geht es wieder zurück auf diese Frage, haben wir die jetzt erworben oder wie war das? Thus the states, das sind diese Gewohnheiten, um diese Prinzipien zu erkennen, thus the states neither belong in us in a determinate form, wir haben diese Prinzipien nicht ja schon festgelegt in uns, nor come about from other states that are more cognitive, die werden auch nicht abgeleitet aus gewisser Erkenntnis, weil das sind ja Prinzipien, but they come about from perception. Die kommen von Wahrnehmung. Deshalb auch dieses Motto. As in a battle, when a rout, und das ist dieses Trope, occurs, if one man makes a stand, another does, and then another, until a position of strength is reached. And the mind as such, and the mind is such as to be capable of undergoing this. Also bei dem Denken ist es auch genauso, wie wenn also die eine Armee also sich verteidigen kann gegenüber einer anderen. Also es kommt ein Angriff, erstmal ist alles ganz durcheinander, und dann hat der eine hat den Gegner und der hat den Gegner und der und der und der und auf einmal siehst du, zack, der Gegner kommt nicht mehr durch. Und dann ist die Schlacht gewonnen. Und so ist es auch hier. Dann sagst du, ah, jetzt weiß ich es, jetzt kann ich Klavier spielen. Ja? Und beachten Sie auch die Vorsichtigkeit, wie er argumentiert. Er sagt, okay, so etwas muss man sich auch wahrscheinlich vorstellen bei dem Erkennen. Also ganz empiristisch. Letzte, ah nein, das ist noch nicht der letzte. Fast der letzte. What we have just said, but not said clearly, let us say again. Also jetzt formuliert er es nochmals. Oh, warte, ich sehe, dass ich noch eine Notiz gemacht habe. Ich jetzt einmal zurück. Oh, nee, das können Sie gerade noch sehen. And the mind is such as to be capable of undergoing this. Mind, das ist eigentlich nicht so gut übersetzt, weil mind an anderer Stelle, zumindest bei mir, vielleicht steht das in der zweiten Ausgabe anders, im Griechischen steht Psyche. Und ab und zu verwendet der Mind für Nuss.
Ich glaube, auch in der zweiten Auflage, wo hier in der ersten Mind steht, vorher, was wir besprochen haben, da ist in der zweiten, glaube ich, auch dann Soul.
In der Tat, hier muss Soul stehen und nicht Mind. Weil im Griechischen steht Psyche. Ja? Okay. What we have just said, but not said clearly, let us say again. Wiederholung also. When one of the undifferentiated things makes a stand, also erst weißt du es noch nicht, aber dann hast du es, there is a primitive universal in the mind. Jetzt sehen Sie, es geht über Prinzipien, aber jetzt geht es auf einmal über Dinge. There is a primitive universal in the mind, also ein allgemeines Konzept. For though one perceives the particular, perception is of the universal. Er möchte sagen, ob zwar du, nehmen wir wieder das Beispiel von das etwas, das da ganz weit kommt, das ist natürlich ein individuelles Ding. Ja? Aber wenn ich von diesem individuellen Ding aussage, dass es etwas ist, dieses etwas ist ein ganz allgemeines Prädikat, das kann ich ja von alles aussagen. Und so ist in gewisser Weise das Allgemeine eigentlich ausgesagt von dem Individuellen. Und deshalb beginnt nach Aristoteles auch alle Erkenntnis erstmal als ein Allgemeines. Du sagst, es ist etwas. Okay? So there is a primitive universal in the mind. So there is ein anfängliches Allgemeinkonzept. Weil obwohl man immer das Spezifische wahrnimmt, ist die Wahrnehmung von diesem Spezifischen eigentlich immer allgemein. Nämlich, du siehst Mensch und nicht Kalias. Das siehst du erst später. Ach, das ist Kalias. Again, a stand is made in this. Er sagt, das ist bei dem, wenn du von Mensch zu Kalias geht, dann hast du wieder einen Stand. Oder auch wenn du von etwas auf Mensch geht. Again, a stand is made in this until what has no parts and is universal stands. What has no parts ist, dass du es eigentlich nicht unter einem bestimmten Aspekt, sondern immer genau nach das, was das Ding ist, hast wahrgenommen. Weil wenn ich jetzt von dem allgemeinen Gesetz, ich habe einen Begriff, ein ganz allgemeiner Begriff, dann kann ich ja dasselbe auch von etwas anderes aussagen. Und deshalb, wenn ich dieses eine Ding verstehen will, verstehe ich es eigentlich immer nur teilweise. Weil ich verstehe es genau auf derselbe Art und Weise, wie ich auch all diese anderen Dinge verstehe. Das ist, was er hier meint, obwohl es keine Teile hat. Weil letztendlich, wenn ich, ich gebe nochmal das Beispiel von Mensch ist Lebewesen mit Vernunft. Also dieses eine ohne Teile ist, wenn du von Lebewesen, ja, Lebewesen mit Vernunft, ja, Mensch, jetzt habe ich es. Hat keine Teile mehr. Weil Lebewesen gibt es ja mehrere. Und mit Vernunft gibt es ja auch mehrere. Auch für Aristoteles. Dieser unbewegte Beweger ist vernünftig. Aber ist kein Lebewesen. Ja, okay, er würde sagen, der hat Leben, aber nicht Lebewesen in dem Sinne, wie er hier von Lebewesen spricht. Also, das sind eigentlich noch allgemeine Bestimmungen. Aber also wenn du die Definition aufbaust, geht es immer Lebewesen, allgemein, Vernunft, allgemein. Das sind die Teile. Und auf einmal sagst du, ohne Mensch. Und dann sind diese Teile ohne Teile in eins. So, until what has no parts and is universal stands. That is, such and such an animal stands. Until animal does. And in this, a stand is made in the same way. Also bei all diesen allgemeinen Konzepten, auch wenn du nur Tier nimmst, auch wenn du etwas nimmst, kannst du also zu einem Konzept kommen. Ne? Ich habe Ihnen ja gesagt, es geht hier wieder um Konzepte, aber weshalb Aristoteles das tut, weil er letztendlich über die Konzepte spricht, die eine Definition beinhalten. Thus it is clear that it is necessary for us to become familiar with the primitives, das sind diese Prinzipien, by induction, durch Induktion. For perception, too, instills the universal in this way. Instills heißt hier hervorbringen. Weil Wahrnehmung ist ja auch ausgehend von dem Allgemeinen. Weil die Kritik, das ist wieder gegen Platon gerichtet, weil Platon hatte gesagt, es gibt zwei total verschiedene Welten, die Welt des Singulären und die Welt des Allgemeinen. Und die gehören nicht zusammen. Also wenn du etwas Allgemeines meinst wahrzunehmen, denkst du eigentlich an etwas Geistiges. Und Aristoteles würde sagen, ist in der Tat geistig, aber das kommt durch die Wahrnehmung. Plato, weil er meint, dass diese beiden nicht auseinander abgeleitet werden können, hat gesagt, ja, deshalb musst du die Ideenwelt annehmen. Weil das Allgemeine kann ja nicht auf der Grundlage etwas Singuläres entstehen. Ja, oder du kriegst nur diese Ansammlung, aber das ist nicht das eine. Aber Aristoteles sagt, doch, diese eine kommt auf der Grundlage von Perception, Wahrnehmung. Ja? Ist es deutlich? Bitte?
Also was ich noch nicht verstanden habe, ist, da, wenn Sie gesagt haben, dass das eine, also diese Vorgänge in der Seele praktisch sind, wie wenn ein Fußballspiel oder eine Armee also so aufeinander
ja.
Für was stehen da jetzt die einzelnen Gruppen? Also ich habe das Bild schon verstanden, dass zuerst ein Chaos gibt und dann ist es okay.
Also es geht nicht so sehr um diese zwei Gruppen, sondern es geht darum, dass man etwas unterscheiden kann. Man könnte auch vier oder fünf Gruppen haben. Und genau wie wenn Sie Mensch unterscheiden von anderen Lebewesen oder von anderen Dingen, dann entsteht genau dasselbe. Das heißt, erstmal sagen Sie von alles, was Sie sehen, es ist etwas. Ja, und das stimmt. Aber nachher sehen Sie, dass nicht alle etwas auf genau dieselbe Art und Weise sich benehmen. Und dann stellen Sie erstmal fest, oh, jetzt wird es undeutlich. Und dann sehen Sie gewisse, also Patronen, kann man das sagen, Patterns, also gewisse Ähnlichkeiten im Benehmen. Und dann auf einmal sehen Sie, hey, diese Ähnlichkeiten im Benehmen, die haben eine gewisse Struktur. Und dann sehen Sie, ah, weißt du, dieses ist typisch für diese Gruppe von Dingen. Und dieses ist typisch für diese Gruppe von Dingen. Ja? Und was er beschreibt, ist genau dieses Moment, wo du quasi von der Vielheit auf eine Einheit kommst. Und das war auch das Beispiel mit diesen zwei streitenden Gruppen, wo das erst ein Gewirr ist und wo du nachher eigentlich siehst, A gewinnt. Also Trope meint eigentlich Wechsel oder Umschlag, wie wenn also die eine die andere überwinden. Überwinden? Besiegen. Bitte? Nein, also das kann auf allerhand Niveau, kann auf alle, alles hängt davon ab, das werden wir auch in einem späteren Kapitel sehen. Für Aristoteles ist es immer wichtig zu schauen, was das Ziel ist. Und wenn dein Ziel ist, also nur Lebewesen zu erkennen, dann fängst du also an bei etwas. Und dann etwas, das wahrgenommen werden kann. Und dann etwas, das sich bewegt. Aber ja, das, was bewegt kann, können ja auch Blätter sein, die durch den Wind, also irgendwie in eine Ecke gefegt werden. Also bist du eigentlich das, was du herausfiltern willst, unter ein Merkmal rausgefiltert hast. Wie, ich kann es auch so mal formulieren, Gesetz, ich habe ein Hilfswissenschaftsjob zu vergeben. Also ich suche der beste Student oder die beste Studentin des Jahrganges. Okay, ihr sitzt, ihr sagt ab und zu was, es werden Hausarbeiten eingereicht. Also irgendwie ist das noch völlig diffus. Aber auf einmal wird mir deutlich, hey, diese Person ist der oder die Beste. Und wie kommt das? Wie setze ich so etwas fest? Nun, das ist ein Abwägen von verschiedenen Wahrnehmungen, oft gegen den Hintergrund von dessen, was ich eigentlich will. Und wenn ich das festgestellt habe, dann stoppe ich auch. Das werden wir in dem nächsten Kapitel sehen. Da sagt Aristoteles, dann hört die Suche auf. Und ich meine, wie spezifisch das eigentlich ist, was ich suche, so viel, also Unterscheidungen muss ich erstmal machen. Wenn ich etwas ganz Allgemeines suche, Gesetze, Sie sitzen in einem Raum und der Raum ist abgeschlossen und Sie wollen da raus, Sie wollen also ein Fenster einschmeißen. Da müssen Sie also etwas haben. Gut. Das etwas muss aber ein gewisses Gewicht haben, damit Sie das Fenster spalten können. Aber mehr braucht es. Sie können einen Tisch nehmen, Sie können eine ganze Menge Sachen nehmen. Aber Gesetze, es gibt kein Fenster. Es gibt nur ein Schlüsselloch, wo der Schlüssel rein muss. Ja, da müssen Sie nicht nur etwas, das muss nicht nur ein gewisses Gewicht haben, sondern, und dann müssen Sie ziemlich also weit suchen, bis Sie genau etwas gefunden haben. Hey, hier habe ich den Schlüssel, mit dem ich die Tür aufschließen kann. Ja? Und bedenken Sie noch, wenn Sie jetzt sagen, ja, aber geht Aristoteles in der Tat so suchmäßig vor? Meine Antwort ist ja. Sie müssen das erste, hier zumindest, Sie müssen das erste Kapitel lesen. Es geht ja um bestimmte Formen von Wissenschaft, nämlich das, was gelernt wird in der Schule. Also was wird eigentlich gesucht? Wie du bestimmte Erkenntnisse ableiten kannst. Und du musst die Prinzipien suchen, um diese Erkenntnisse ableiten zu können. Also du suchst so lange, bis du diese Erkenntnisse begründen kannst. Und dann hört die Suche auf. Ja? Okay. Es geht aber, wir kommen ziemlich langsam durch den Text. Ist das schlimm? Nee, weil ich sehe jetzt, dass es fast schon wieder Zeit ist. Wir müssen noch ein bisschen, also noch nicht die Taschen packen. Weil was wollte ich nachher tun, nachdem wir den Aristoteles gelesen haben? Da wollte ich mal wieder auf so konkrete Beweisgänge eingehen. Und es war mir noch nicht ganz deutlich, welche Beweisgänge ich auch suchen würde. Ich hatte mir gedacht, vielleicht, aber das ist ein bisschen also selbstverständlich, dass wir vielleicht den Gottesbeweis von Anselm nehmen und dann die Kritik von Thomas und dann schauen, wie das in der Neuzeit aufgegriffen wird von Descartes und dann wie das später, also von Kant, von Hegel kritisiert und amelioriert wurde. Das ist aber ziemlich bekannt. Das ist für mich vorteilhaft, weil ich dann mit der Vorbereitung schneller durchkomme. Weil, und das hat auch noch den Vorteil, dass die meisten Texte zur Verfügung sind. Weil ich habe Ihnen ja gesagt, und das hat noch den Vorteil, dass wir mal wieder ein Fahren durch die Geschichte ziehen können. Weil ich kann zwar mit Ihnen so einige Beweise, wenn wir Spinozas Ethik nehmen, da kann ich zwar diese Beweise mit Ihnen durchgehen. Eins, das ist ziemlich kompliziert, ja, weil man muss natürlich auch wissen, worum geht es eigentlich. Und ich kann das dann schwer mit etwas anders vergleichen. Und wenn wir bei anderen Autoren, sicherlich wenn man so in der modernen Zeit kommt, da gibt es ja fast nichts, wird fast nichts mehr bewiesen. Dann bin ich auf so lateinische Tradition angewiesen, weil die noch so diese aristotelische Vorgänge haben, aber dann muss das übersetzt werden. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ja? Aber ich meine, das heißt, wir brauchen ja nicht ganz lange so bei diesem Anselm stehen zu bleiben. Ich kann ja immer so die Kernpunkte rausgreifen. Also denkt nochmal drüber nach, damit, wenn ich das nochmal vorschlage, ihr immediat sagen könnt, ja oder nein. Gut. Ja, und wenn ihr gar nichts zu sagen weiß, weil ihr den Anselm nicht kennt und so, dann desto besser. Dann werden wir das tun. Okay, jetzt noch das letzte Stück. Since of the intellectual states, und hier spricht er also über die verschiedenen Zustände, in dem der Intellekt sich dauerhaft befinden kann, das ist, was im Lateinischen Habitus heißt, sense of the intellectual states by which we grasp truth, some are always true and some mit falsehood. Also er sagt, okay, wenn wir mal bei den Zuständen des Erkennens schauen, gibt verschiedene Typen. Es gibt ja Erkenntnis, die so ist, dass die nie unwahr werden kann, und es gibt Erkenntnis, die unwahr werden kann. So, some admit falsehood, so einige können unwahr werden, wie zum Beispiel, for example, opinion, griechisch doxa, and reasoning, logismos, ja, man kann sich mal irren, sicherlich, wenn es nur um eine Meinung geht. Whereas understanding, episteme, and comprehension, nous, are always true. Das ist ein bisschen dumm formuliert, weil es wäre, als ob das so nur poniert wird, aber er stellt fest, es gibt ja gewisse Überzeugungen, die du hast, von denen du weißt, dass sie nicht unwahr sein können. Aristoteles würde zum Beispiel sagen, dass jeder Satz wahr oder unwahr ist. Diese Einsicht kannst du nicht verneinen. Es gibt aber andere Einsichten, wie dass es regnet. Ich kann jetzt nicht gut auf die Straße schauen. Ich weiß ja nicht, ob der Satz wahr oder unwahr ist. Aber von diesem anderen Satz, da weiß ich von, dass er wahr ist. Aha, sagt Aristoteles. Es gibt also verschiedene Typen der Erkenntnis. Und diese kriegen alle einen anderen Namen. Das erste heißt Nous. Damit erkenne ich ein Prinzip. Und der zweite heißt Doxa. Und jetzt Episteme betrifft auch Erkenntnis, die immer wahr ist. Weil dann habe ich wieder dieses Prinzip, jeden Satz ist wahr oder unwahr. Jetzt nehme ich einen konkreten Satz, es regnet, und jetzt sage ich, das ist eine wissenschaftliche Aussage, der Satz, dass es regnet, ist entweder wahr oder unwahr. Das stimmt immer. Das ist wieder wahre Erkenntnis. Das ist einfach keine Nusserkenntnis, weil es nicht ein Prinzip, sondern aus einem Prinzip abgeleitet ist. Also Episteme. Ja? Also Aristoteles inventarisierte verschiedene Erkenntnisweise und fragt sich dann, welche Erkenntnisweise am besten passt bei die Erkenntnis von diesen Prinzipien, die man ja über Perzeption kriegt. And no kind other than comprehension, nous, is more certain than understanding. Er sagt, okay, es gibt also zwei Typen, nous and understanding. No other kind than comprehension is more certain than understanding, and the principles of demonstration are more familiar. Also jetzt fängt er wieder an, gewisse Observationen zu machen. Er sagte, wenn es um die Sicherheit geht, dann punktet Nuss ganz gut. Ja? Wenn es um die Prinzipien geht, dann geht es um Prinzipien und nicht um das, was prinzipiert wird. Es geht also um eine ganz bestimmte Erkenntnis. So, um etwas, das mehr bekannt ist als das Abgeleitete. So, ich fange wieder an. And no other kind than comprehension is more certain than understanding. Okay, das ist also exzellent. And the principles of demonstration are more familiar. Das sind also ganz bestimmte Typen von Erkenntnisgegenständen. And all understanding, episteme, involves an account, logos, also eine Ableitung. Eine Darstellung, Logos. There will not be understanding, episteme, of the principles. Weil episteme ein Logos voraussetzt. Eine Ableitung. Aber die Prinzipien sind ja nicht abgeleitet. Okay, jetzt fällt von den zwei Höchstkandidaten Nuss und episteme ab. Ja? And since it is not possible for anything to be truer than understanding, also okay, und in dem die verschiedenen Typen von Erkenntnis, die wir haben, gibt es keinen besseren Kandidat, except comprehension, nous, das ist also der allerbeste, there will be comprehension of the principles. Deshalb ist dieser beste Kandidat für die Prinzipien. both if we inquire from the facts and because demonstration is not a principle of demonstration. Weil er sagt, du, eine Beweisführung ist doch nicht die Begründung der Beweisführung. Also das Vermögen, mit dem du die Beweisführung durchführst, kann nicht das Vermögen sein, mit dem du das der Beweisführung begründest. Also die Prinzipien der Beweisführung begründest. Ja, anders begründet eine Beweisführung sich selbst. Ja? So that if understanding, episteme, is not a principle of understanding either. So that, ich muss es anders sagen, so that understanding is not a principle of understanding either. Ja, das heißt also, für die Prinzipien musst du dann auch eine andere Art von Erkenntnis haben. So, if we have no other true kind apart from understanding, comprehension will be the principle of understanding. Er möchte, das ist ein zu kurzer Satz, eigentlich möchte er sagen, und weil wir eigentlich nichts anderes haben, apart from understanding, und jetzt musst du eigentlich hinzufügen, als diese comprehension, comprehension will be the principle of understanding. Ja, er formuliert das zwei oder dreimal selber. And the principle will be of the principle, er sagt, die höchste Erkenntnisweise will ja auch sein von der höchste Erkenntnisgegenstand. And understanding as a whole will be similarly related to the whole object. Der letzte Satz verstehe ich nicht. Und jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Das heißt, ja, aber ich möchte vielleicht, um mal ein bisschen so anzustacheln, dass ihr darüber nachdenken. Ich werde nämlich die nächste Sitzung anfangen. Also ich verstehe schon, was da steht, aber das ist nicht gut übersetzt. Und ich habe eine ganz schöne, also wir werden einmal über diesen Satz sprechen. Und die schönste Übersetzung, die ich gefunden habe von diesem Satz, ist, die Weltvernunft verhält sich zum All entsprechend. Und jetzt sagen Sie, ja, vielleicht steht das da. Und jetzt schauen wir mal den griechischen Satz an. Arche, tes, arches, also Prinzip von Prinzip. Und dann kriegt man hepasa homoios eichei pros to panfragma. Ich werde das nächste Mal also näher auf diesen Satz eingehen, aber da geht es nur über alles. Alle und alles. Da steht gar nicht Weltvernunft. Und wie das übersetzt werden muss und wie das in der Tradition weiter übersetzt worden ist, das werde ich dann das nächste Mal mit Ihnen besprechen. Also, danke.